Wenn alles glatt läuft, dann hat Deutschland morgen in einer Woche eine neue Regierung. Heute wurde der schwarz-rote Koalitionsvertrag vom kleinen Parteitag der CDU angenommen. Und auch das Regierungspersonal von CDU und CSU steht seit heute fest. Nun hängt also alles am Votum der SPD-Mitglieder, das am Mittwoch bekannt gegeben wird. Wenn auch das positiv ausfällt, dann wird Friedrich Merz in der nächsten Woche zum 10. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Doch schon jetzt hagelt es Kritik. Am Programm, aber auch an der Personalauswahl. Die Kritik kommt aus der Opposition, na klar, aber auch von der SPD. Und trotz des Ergebnisses heute auch aus der Union. Aber warum eigentlich? Neue Regierungsmannschaft für Deutschland. Wie viel Aufbruch steckt in Schwarz-Rot? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union und Abgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag. Und Dietmar Bartsch, ebenfalls Bundestagsabgeordneter für seine Partei Die Linke. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Guten Abend, hallo.
Herr Winkel, der kleine Parteitag, vor ein paar Stunden zu Ende gegangen. Der CDU hat den Koalitionsvertrag angenommen. Auch Sie haben zugestimmt. Als eine überwiegend positive Überraschung haben Sie den Vertrag bezeichnet. Noch kurz nach den Sondierungen gab es harsche Kritik, auch von Ihnen ganz persönlich. Warum jetzt der Schwenk? Was hat Sie dann am Ende positiv überrascht?
Ja, also ich glaube, von uns gab es eine deutliche Kritik nach der finanzpolitischen Einigung, weil es natürlich eine immense Neuverschuldung nach sich zieht. Und man kann sich immer die Frage stellen, naja, eine Neuverschuldung geht meistens zulasten der jungen Generation. Irgendeiner muss es zurückzahlen. Deswegen war unsere Kritik groß, weil wir gesagt haben, naja, die Neuverschuldung ist immens. Wo ist eigentlich die Gegenleistung? Und wir haben darauf bestanden und Druck gemacht, dass wir vor allen Dingen beim Thema Wirtschaft, beim Thema Migration die Versprechen, die wir abgegeben haben im Wahlkampf, jetzt auch halten. Und ich finde, bei diesen beiden Themen ist vielleicht nicht alles perfekt, aber jedenfalls sind es deutliche Richtungswechsel im Vergleich zur Ampel, im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das ist, was Deutschland braucht. Und in diesen beiden Punkten, würde ich sagen, hat das Verhandlungsteam einen guten Job gemacht. Beim Thema Rentenpolitik bin ich nicht ganz so zufrieden. Also es gibt Licht und Schatten. Ich glaube, unterm Strich ist es zumindest eine Grundlage, die einen Politikwechsel herbeiführen kann. Und der muss jetzt auch kommen.
Herr Bartsch, Sie und auch Ihre Parteivorsitzende Ines Schwertner blicken naturgemäß anders auf die Sache. Im Vertrag zeige sich Ignoranz. Ich zitiere das mal, was Frau Schwertner da gesagt hat. Ignoranz gegenüber den hart arbeitenden Menschen und gegenüber den großen Herausforderungen unserer Zeit. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, explodierende Mieten und immer weiter steigende Preise. Die Zerstörung des Planeten und internationale Krisen. Ist der Begriff der Ignoranz ein passender in einer politischen Auseinandersetzung, wenn andere Parteien naturgemäß eine andere Schwerpunktsetzung haben als die eigene Partei?
Na gut, das ist ja die Aufgabe der Opposition, das entsprechend zu kritisieren. Es wäre schlimm, stellen Sie sich mal vor, Ihnen Schwertner hätte gesagt, das ist schon alles okay. Aber dann wären Sie erstmal enttäuscht. Naja, Ignoranz, ich finde, dass einige Punkte, die schon im vergangenen Koalitionsvertrag, deswegen bewerte ich derartige Verträge nicht über. Im vergangenen Koalitionsvertrag stand etwas drin von einer Kindergrundsicherung, hat es nie gegeben. Stand etwas drin von einem Klimageld, hat es nie gegeben. Und deswegen, ich will auch diese Regierung an den Taten messen. Ich bin mit dem Koalitionsvertrag an vielen Stellen total unzufrieden. Es gibt sicherlich auch positive Aspekte. Das ist aber alles nicht der Punkt. Je mehr aufgeschrieben ist, desto mehr Probleme gibt es. Ich sage nochmal, die Taten sind das Entscheidende. Aber ich sehe natürlich, wo Schwerpunkte gesetzt sind. Herr Winkel hat es eben richtig gesagt. Also er findet, dass auf dem Gebiet der Migration, auf dem Gebiet der Wirtschaft, da kann man stolz sein aus der Sicht der Union. Das ist ja in Ordnung. Ich sage nur, naja, kann es auch sein, dass das Thema sozialer Zusammenhalt in Deutschland eine zentrale Rolle spielen muss. Weil wir sehen doch die Situation. Das Land driftet auseinander. Also ich komme aus Ostdeutschland, wo die Probleme besonders zugespitzt sind. Da finde ich im Übrigen auch bei der Personalauswahl, das ist nicht so golden, wenn man den Osten so stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, dass viele Probleme nicht wirklich angegangen werden. Und deswegen ist die Einschätzung richtig. Ich erwarte von einer Vorsitzenden meiner Partei, dass sie deutlich und klar das kritisiert. Alles andere wäre auch eine Enttäuschung.
Herr Winkel, spannend. Herr Bartsch sagt, es gibt positive Aspekte in dem Vertrag. Da wollen wir gleich gleich wirklich im Detail nachhören, was das denn für Punkte sind.
Aber die erste Überraschung des Abends.
Bevor wir darauf eingehen.
Also ich meine, das wäre ja schlimm. Ich stelle mir jetzt mal vor, Sie würden jetzt, also ich weiß, die Union in Mecklenburg-Vorpommern, da sind Sie in der Opposition, die sagt, alles ist schlecht. Das ist ja Quatsch. Weil ich niemandem in der Politik unterstelle, dass er bösartig, also einigen schon, aber nicht der Union, bösartiges für die Menschen will. Sie haben völlig andere Vorstellungen. Das ist wahr. Das ist auch in Ordnung. Das ist der Sinn der Demokratie. Aber zu sagen, ist alles Quatsch, das wäre jetzt
Also wir sind gespannt und werden darauf eingehen. Lassen Sie uns vorher noch über Personen reden. Seit gestern kennen wir ja, oder seit heute vielmehr, die komplette Riege der Ministerinnen und Minister der Union. Es gibt bekannte Namen und erwartbare Namen, aber auch faustdicke Überraschungen. Zum Beispiel der Chef der Mediamarkt-Saturn-Gruppe, Carsten Wildberger, soll Minister für Digitales und Staatsmodernisierung werden. Aber auch Katharina Reicher als Wirtschaftsministerin hatten wohl nur wenige auf dem Schirm. Sind das gute Entscheidungen?
Ich finde ehrlicherweise, diese beiden Entscheidungen sind die positivsten des gesamten Kabinetts, auch wenn ich natürlich die übrigen Kollegen schätze. Aber das Zeichen, dass man Leute, erfolgreiche Leute aus der Wirtschaft für die Politik begeistern kann, das finde ich ehrlicherweise ein tolles Zeichen. Und dass man sich jetzt nicht nur auf die politische Blase konzentriert, nicht nur auf irgendwelche Proporzfragen und so weiter und so fort, und nicht nur aus dem Reservoir der Berufspolitiker schöpft fürs Kabinett, sondern dass man auch mal sagt, wir holen uns mal von auswärts Expertise ins Kabinett rein. Das finde ich ein tolles Zeichen. Ich glaube, das ist auch persönlich auf Friedrich Merz zurückzuführen. Das hätte, glaube ich, hätten nicht so viele andere Politiker gemacht. Und ich finde das klasse, dass die beiden das auch machen. Wenn ich das vielleicht mal an der Stelle sagen darf, ich weiß es zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dafür auch auf sehr, sehr viel Gehalt verzichten, wenn sie vorher CEOs waren. Und dass man sagt, naja, ich verzichte auf, weiß ich nicht, 500.000 im Jahr, um das Land nach vorne zu bringen, weil ich bestimmte Erfahrungen habe, die das Land braucht. Das finde ich klasse. Und dass zum Beispiel im Bereich der Digitalisierungspolitik jemand das Ruder übernimmt, der da viel Erfahrung gesammelt hat. Das finde ich toll und das ist mal was Neues.
Es gibt noch einen Aspekt, der sich lohnt, beleuchtet zu werden. Herr Bartsch, in der Ampel, da standen Personen wie Annalena Baerbock, Karl Lauterbach und Robert Habeck auch ganz persönlich für die Politik ihrer Ministerin. Man denke nur an die feministische Außenpolitik. Jetzt haben wir in der neuen Regierung mit Patrick Schnieder als Verkehrsminister, Nina Warken als Gesundheitsministerin und Johann Wadepool als Außenminister drei Juristen, die man nicht unbedingt mit den Ressorts in Verbindung gebracht hat. Ist es vielleicht auch ein Vorteil, wenn man eher Generalisten in solchen wichtigen Ämtern hat, als vielleicht so etwas wie Überzeugungstäter?
Naja, also das sehe ich wirklich ganz pragmatisch. Ich habe damals die Entscheidung, Karl Lauterbach, die war nicht vermeidbar. Olaf Scholz musste den nehmen. Der Druck war so groß, endlich ein Fachmann nach Corona und der musste genommen werden. Ich weiß nicht, ob er als Gesundheitsminister dann wirklich so toll war. Ich meine, gut, ich kann ihn mit seinem Vorgänger vergleichen, aber das lassen wir jetzt mal. Und auch bei den von Ihnen genannten, also ich kenne davon ganz gut Johann Wadepool, wir wollen mal sehen, was Sie in der Praxis machen. Ich glaube, dass es nicht entscheidend ist. Also ich finde auch, wenn jemand von außerhalb kommt, na gut, die Erfahrungen in der Politik bisher sind nicht so dolle. Die Älteren erinnern sich, Schröder hatte mal den Wirtschaftsminister, der aus der Wirtschaft kam. Na, der war nicht so lange im Amt.
Herr Müller.
Herr Müller ist der Ersatz schon gewesen. Er hatte Herrn Stollmann, Herr Müller war schon der Ersatz, der erste Ersatz. Also wir wollen mal sehen, wie das praktisch wird. Und nochmal, das Entscheidende ist, also ein Wirtschaftsminister, der denn wirklich ein Wachstum von 0,0 hat, was kein Wachstum ist, das wäre eine Enttäuschung. Bin ja gespannt, ob das jetzt anders wird. So, nun kann man jetzt einmal noch sagen, das ist die vergangene Regierung. Aber das wird dauerhaft nicht funktionieren. Nochmal, die Kollegen haben eine Chance, sie sollen eine Chance kriegen. Ich bin mit der grundsätzlichen Politik nicht einverstanden, weil ich sehe in zentralen Fragen, sie haben ja einen Punkt genannt. Also ich erinnere mich noch an den Wahlkampf und ich habe ja nur auch in einem Wahlkreis kandidiert. Der CDU-Kandidat hat mir erzählt, niemals Verschuldung, niemals Schuldenbremse wird in irgendeiner Weise kassiert. Die Praxis hat nicht mal eine Woche gedauert, da war das weg. Ich habe immer gesagt, nach einem Jahr wird Friedrich Merz das kassieren. Das ist viel schneller gegangen und wir sehen jetzt eine gigantische Verschuldung und da würde ich gerne mal zum Beispiel so eine Frage stellen. Ich habe doch gar nichts dagegen, dass man investiert in Brücken, in die Digitalisierung, in die Krankenhäuser. Aber da bin ich ja überhaupt nicht sicher, was da passiert. Neue Schulden können, also für die Aufrüstung wird das in Größenordnung gemacht. Naja, ich habe da eine gewisse Skepsis, ob das der richtige Weg ist. Und deshalb ganz klar, die Personen sollen alle ihre Chance kriegen. Ich glaube im Übrigen, dass die Gesundheitsministerin sich ein Amt jetzt übernommen hat, oder durfte oder musste oder konnte, wie auch immer, Das wird für Sie verdammt schwer.
Eigentlich Innenpolitikerin. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal bei dem Punkt bleiben, den Sie angesprochen haben, Herr Bartsch, die Millionen oder Billionen Verschuldung. Klar, das hat der Jungen Union nicht gefallen. Wäre es nicht ein gutes Zeichen bei der Personalauswahl gewesen an die junge Wählerschaft, dass man vielleicht auch diesen Punkt der Generationenfrage stärker auf dem Schirm hat? Herr Merz hat Sie heute persönlich angesprochen auf dem kleinen Parteitag, hat gesagt, das war eine wichtige und gute Kritik und dass sie auch so weitermachen sollen. Aber wäre es nicht eine gute Idee gewesen, jetzt auch im Personaltableau irgendwie zu zeigen, Mensch, Generationengerechtigkeit, das haben wir wirklich auf dem Schirm? Oder übersehe ich jemanden im Kabinett, der dafür stehen würde?
Ja, also ich meine, mit Philipp Amthor haben wir ein Mitglied der Jungen Union als Staatssekretär in der Regierung. Es geht mir aber jetzt gar nicht so unbedingt um ein so krasses Proporzdenken. Es geht am Ende des Tages schon um die Inhalte. Und auch jemand, der vielleicht älter
ist,
auch jemand, der älter ist, kann ja eine generationengerechte Politik machen. Ich meine, Friedrich Merz hat immer gesagt, es geht darum, die Politik in Deutschland wieder enkelfähig zu machen. Und da nehmen wir ihn beim Wort und fordern natürlich auch ein, das einzulösen. Beim Thema Neuverschuldung waren wir sehr kritisch, sind wir nach wie vor sehr kritisch. Weil in einem Punkt muss ich Herr Bartsch recht geben. Am Ende des Tages ist eine Frage, wofür wird das eigentlich investiert? Und das ist natürlich in dem Begriff des Sonderschuldenpaketes, ich würde mal sagen, sehr unspezifisch definiert worden. Wir haben mal gesagt, das ist Infrastruktur, ist alles außer Tiernahrung in diesem ursprünglichen Papier. Also wir werden jetzt mal sehen, wofür das eigentlich genau ausgegeben wird. Einfach nur sozusagen Neuverschuldung ohne Ende. Da können wir echt in Probleme kommen, wie man das in Frankreich sieht, wie man das in den USA momentan sieht, wie das auch einen Staatshaushalt dauerhaft überlasten kann. Und deswegen sind wir da sehr kritisch und bleiben sehr kritisch. Nur nichtsdestotrotz, es gibt Generationengerechtigkeit, ist natürlich nicht nur ein Finanzthema, auch, aber nicht nur. Wir haben es beim Thema Migration gesehen, wie stark das die junge Generation umtreibt. Bei den Wahlergebnissen der AfD sicherlich ein großer Punkt. Und dass wir da eine Kehrtwende einleiten können, jetzt jedenfalls, das ist schon mal ein guter Punkt.
Man muss ja eigentlich mal ganz kurz auf die Pause-Taste drücken, Herr Bartsch. Wir reden gerade die ganze Zeit über die neue Regierung, die neuen Minister und Ministerinnen. Dabei muss ja die SPD noch zustimmen. Wie sicher ist es eigentlich aus der Sicht der Linken, dass es diese Zustimmung geben wird?
Ach, wissen Sie, ich muss mir über die SPD keine Gedanken machen, aber am Ende des Tages wird die SPD zustimmen. Ich würde nur schon jetzt darauf verweisen, erstens interessiert mich, wie viele haben teilgenommen. Weil die SPD geht ja von so einer Mitgliederzahl aus, irgendwie 370.000. Also mich interessiert wirklich sehr, wie ich habe heute gelesen, das Quorum ist erreicht. Das sind, glaube ich, 20%.
20%.
Naja, heute, also meine Skepsis steigt erstmal. Und mich würde interessieren, ob wirklich 50%... Also
Ihre Skepsis steigt, dass Sie zustimmen?
Nein, nicht, dass Sie zustimmen. Die werden zustimmen. Weil alle Funktionäre und alles sagt jetzt, wir müssen zustimmen. Und die Users sind anders als die Junge Union. Die sind wenigstens kritisch und sagen nein. Bei der Union gab es ja heute ein SED-Ergebnis, wie ich vorhin schon erwähnt habe, 100% Zustimmung, wo hat man das schon? Aber egal, ich glaube, die SPD wird zustimmen, aber es gibt große Bauchschmerzen. Und die SPD, die schmückt sich natürlich mit den Punkten, die ihnen wichtig sind. Aber ich bleibe bei meiner Einschätzung. Zentrale Punkte, und ich will da noch mal drauf verweisen, das Thema Kinderarmut in unserem Land ist ein so zentrales, und das kommt nicht vor im Koalitionsvertrag. Da frage ich mich, wieso eine junge Union da nicht kritischer ist. Mir geht es ja gar nicht darum, dass unser Konzept in irgendeiner Weise wirklich umgesetzt wird. Aber dass man da etwas tun muss. Wir haben im letzten Jahr die höchste Anzahl von Kindern in Armut gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik. Nun kann man über Statistiken und so weiter streiten, will ich gar nicht. Aber das ist doch ein Unding. Und da nichts zu tun, aber eben bei Rüstung, Sie haben heute sicherlich auch die SIPRI-Zahlen zur Kenntnis genommen. Wir sind auf Platz 4. Da geben wir Unmengen Geld aus.
Aber dieser Dauervergleich zwischen Rüstung und Kinderarmut, das ist einfach auch, es ist einfach so ein Dauerbrenner, der einfach inhaltlich nichts.
Ja, nee, doch, wenn für das eine ganz viel Geld ausgegeben wird, ist für das andere nichts da. Nehmen Sie Altersarmut, das ist genau ein ähnliches Problem. Das ist für mich nicht der Punkt. Wir haben in unserem Land, ich will nur darauf verweisen, die Zahl der Milliardäre nimmt zu. Und Sie können auch noch nicht damit einverstanden sein, dass in Deutschland der jüngste Milliardär ist jetzt 19. Der muss richtig früh angefangen haben, an der Kasse zu sitzen. Das ist nicht normal. Und da müssen wir etwas tun für Ausgleich in der Gesellschaft. Sie haben darauf verwiesen, es gibt ein großes Demokratieproblem in unserem Land. Und wenn wir das haben, dann ist das so wichtig, dass wir diese Themen auch angehen. Und ich will noch mal einen letzten Punkt, der sei mir gestattet. Ich finde schon, dass das Thema des Proporzes, und da meine ich sehr wohl die Generationen, aber auch den Osten. Ich bin aus dem Osten und stehe da ganz klar dazu. Ich meine, ich kenne Philipp Amthor ganz gut aus Mecklenburg-Vorpommern. Der ist jetzt Staatssekretär geworden. Ja. Naja, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Kanzlerin und einen Bundespräsidenten aus dem Osten und viele Minister. Das ist alles vorbei. Das ist alles vorbei. Und den Osten, den gibt es gar nicht im Koalitionsvertrag.
Philipp Amthor ist ja nicht der einzige Mitglied aus dem Osten.
Das
ist die Wirtschaftsministerin
aus Brandenburg.
Ja. Also müssen Sie vielleicht
wo,
vorher
wo lebt Katharina Reiche?
Aber sie kommt aus Brandenburg.
Ja, sie kommt aus Brandenburg. Ich habe auch gar nichts dagegen. Ich freue mich ja darüber. Aber sie war damals, als sie in den Bundestag eingezogen hat, eine junge Frau. Jetzt ist sie mit Karl Theodor zu Guttenberg zusammen. Das ist völlig in Ordnung. Aber sie ist in einem fortgeschrittenen Alter und lange nicht mehr die Aufstrebende, die sie mal war, als sie 98
Herr Winkel, ich glaube, sehen, das werden wir jetzt sehen.
Das werden wir sehen.
Sie ist ja nicht in ihrem Alter. Insofern ist sie, glaube ich, schon noch
aufstrebend. An den Taten wollen wir sie messen.
Genau, ja, das würde ich auch sagen.
Herr Winkel, uns auf einigen. Bevor wir wirklich auf die wirklich sehr wichtigen inhaltlichen Themen kommen, wie entspannt sind Sie denn für den Fall, dass die SPD-Basis diesen Koalitionsvertrag ablehnt? Gibt es einen Plan B oder gibt es nur einen Plan A?
Es gibt erstmal nur den Plan A. Ich muss Ihnen auch an einem Punkt widersprechen. Wir sind, würde ich sagen, doch kritischer als die Jusos tatsächlich, weil wir eben den Druck auf unser Verhandlungsteam ausgeübt haben, bevor der Vertrag fertig ausgehandelt war und vorgestellt worden ist. Deswegen habe ich die Juso-Kampagne nicht so ganz verstanden, weil wenn ich den Druck ausübe, nachdem der Vertrag fertig ist, das ist irgendwie ein bisschen zu spät. Insofern haben wir es vorher gemacht. Wir haben das sehr, sehr intensiv gemacht. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass wir das war für das Verhandlungsteam der CDU auch durchaus unangenehm, dass von der Basis und von der Jungen Union so ein massiver Druck kam. Aber ich glaube, das Verhandlungsergebnis kann sich am Ende des Tages sehen. So, die SPD wird zustimmen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich gehe persönlich sogar von einer sehr hohen Zustimmung aus, weil ja auch die SPD-Basis, glaube ich, ein bisschen anders tickt manchmal als die Führungsspitze. Und insofern glaube ich, dass die SPD sehr, sehr klar zustimmen wird. Und wir werden da ein sehr klares Ergebnis
haben. Die Teilnahme ist, glaube ich, schon ein relevanter Punkt. Ich glaube, 370.000 Mitglieder hat die SPD. Ja. Und meine These ist zumindest, wenn da 200.000 nur teilnehmen, ist das eine riesen Niederlage für die Führung. Weil entscheidend ist doch, ob von den Mitgliedern 50% real Ja sagen. Da habe ich meine Zweifel. Nicht an der Zustimmung, das glaube ich.
Wahlbeteiligung ist sowieso immer so eine Sache, ob das dann direkt immer eine Wahlniederlage ist für eine Partei oder eine Demokratie, sei dahingestellt. Sie haben einen Punkt angesprochen, Herr Winkel, dass der Druck, den Sie als Junge Union ausgeübt haben, ein Resultat gezeigt hat. Bei einem Punkt sind Sie vermutlich nicht ganz zufrieden oder bei mehreren. Fangen wir mal an mit dem Punkt, der jetzt auch zum meisten, sagen wir mal, Gesprächsstoff zwischen Union und SPD führt, nämlich dem Mindestlohn. Wieso gibt es da überhaupt so einen großen Interpretationsspielraum, dass jeder das anders lesen kann? Wurde da einfach schlecht gearbeitet im Koalitionsvertrag von der Gruppe, die daran gearbeitet hat?
Naja, manchmal gibt es ja auch, so diese Art, dass man etwas so bewusst im Unklaren lässt. Das ist aber eigentlich keine gute Idee für einen Koalitionsvertrag, weil damit ja der Streit vorprogrammiert ist. Und deswegen muss man da genau drauf schauen. Wichtig ist nur, dass wir uns schon mit den Sozialdemokraten darauf geeinigt haben, dass das nicht politisch festgelegt wird, nicht am Kabinettstisch der Mindestlohn, sondern da, wo die Expertinnen und Experten sitzen, nämlich in der Mindestlohnkommission. Und das ist ja die entscheidende Weichenstellung. Und das ist auch meiner Meinung nach die faire Weichenstellung, dass man sich das nicht im Adenauerhaus oder im Willy-Brandt-Haus irgendwie ausdenkt und irgendeine Zahl dahinschreibt, sondern dass Experten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern darüber diskutieren und am Ende des Tages eine Einigung finden.
Wobei der SPD-Generalsekretär Mirsch ja schon gesagt hat, man müsste da politisch eingreifen, wenn diese zuständige Findungskommission nicht zu der Vorstellung kommt, wie es die SPD hat. Da können Sie ja nicht mitgehen, da ist doch der erste Streit vorprogrammiert.
Ja, dann kann man sich die Mindestlohnkommission ja auch schenken, wenn am Ende des Tages doch der SPD-Generalsekretär den Mindestlohn auf dem Papier schreibt. Also ich glaube, die Mindestlohnkommission ist dafür der richtige Ort.
Einmal doch und, deutlich widersprechen.
Und deswegen wird das auch so kommen.
Ich muss deutlich widersprechen. Wie war das denn bei der letzten Mindestlohnerhöhung? Wir hatten 12 Euro, die sind politisch festgelegt worden, da haben Sie recht. Dann gab es eine Erhöhung auf 12,41 und 12,82, wie er jetzt ist. Wie ist das festgelegt worden? Durch eine Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit. Weil die Arbeitgeberseite anders abgestimmt hat als die Arbeitnehmerseite. Dann ist es keine Mindestlohnkommission mehr, wenn letztlich die Chefin festlegt, was die Zahl ist. Ich glaube, dass das einer der Punkte ist, wo es selbstverständlich Streit geben wird. Und am Ende, wenn die SPD das nicht liefert, das nicht liefert. Und ich meine, die Mindestlohnkommission, wenn sie denn 14,96 festlegt, ich spinne jetzt einfach mal, na gut, dann wird vielleicht die Sozialdemokratie zufrieden sein. Aber ich glaube, dass der Mindestlohn wirklich ein Stück weit in die Irre führt. Es wird ja, früher wurde immer gesagt, ich kann mich noch erinnern, als die SPD noch dagegen war, das gab es ja auch mal. Klar. Da wurde immer gesagt, also
die
Gewerkschaften waren vielfach auch noch mal dagegen, wir nie. Da wurde immer gesagt, das vernichtet Arbeitsplätze. Das sagt heute keiner mehr. Das hat heute keiner mehr. Trotzdem ist der Mindestlohn in Mecklenburg-Vorpommern ja wird anders gesehen als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Ich kenne ja Unternehmer, ich stehe dazu ohne Wenn und Aber und kenne Unternehmer, die beim Mindestlohn in Mecklenburg-Vorpommern sagen, na, das ist aber ganz schön hoch. In Baden-Württemberg wird darüber gelacht, über 15 Euro, weil das kriegt dort kein Mensch. So, aber Streit ist da vorprogrammiert, weil am Ende des Tages muss die SPD liefern. Wenn sie das nicht liefert, kriegen sie bei sich ein Problem. Und entschuldigen Sie, ich will mal nur mal darauf verweisen, die SPD hat 16,4%. In allen Umfragen ist sie jetzt noch runtergegangen. Ich meine, zusammen haben sie jetzt knapp über 40%. Wenn sie so weitermachen, dann ist diese Regierung auf Sand gebaut.
Ich kann nicht mal angefangen, Herr Bartsch.
Ja, das finde ich nicht mehr angefangen. Dafür finde ich die Verschuldungsentscheidung aber so gewaltig, die ihre Regierung
getroffen hat. Die Regierung existiert ja noch nicht
einmal. Herr Bartsch, also insofern lassen wir eine spannende Sache. Sie haben gesagt, möglicherweise ist die SPD mit 14,96 zufrieden. Ja. Womit wären die Linke zufrieden? Was sind Ihre Forderungen?
Naja, wir haben das immer gesagt. Es gibt ja eine europäische Komponente, 60% Median, und wenn man das zum Maßstab nimmt, dann kommt man auf etwas über 15 Euro. Das ist an sich das, was auch bei der Mindestlohnkommission ja akzeptabel sein müsste, weil das steht da eigentlich in deren eigenen Kriterien drin. Und deswegen erwarte ich, dass die Mindestlohnkommission wirklich auch einen Mindestlohn, der am Ende bei 15 Euro oder sogar drüber liegt, festlegen wird. Und ich hoffe nur, dass es dann kein Trouble gibt. Das ist, also ich gehe davon aus, dass die letzte Entscheidung 12,41, 12,82, die wirklich per Mehrheit mit einer Stimme getroffen worden ist, dass sich das nicht wiederholen wird. Aber also für mich ist komisch, also da will ich ja, Steffen Kampeter, der ja da bei den Arbeitgebern früher mal auch Bundestagsabgeordneter derjenige ist, der ist verdammt leise. Das macht mich stutzig.
Also ich glaube, eigentlich sind wir uns, wäre schön, wenn der Mindestlohn steigen würde, aber ja, es gibt ja ein paar Grundvoraussetzungen dafür. Genau. Das ist ja jetzt nicht nur die politische Meinung im Willy-Brandt-Haus oder sonst wo, sondern dass die Wirtschaft generell wieder ins Laufen kommt, und das müssen wir eben schaffen und dafür vor allem die Grundlagen.
Ist das, was wir gerade hier führen, nicht gerade fast auch der Beweis dafür, dass eigentlich sich Politik aus der Frage des Mindestlohnes heraushalten müsste, weil man immer mehr fordern kann und man eigentlich dem Rechnung tragen müsste, was Sie gerade gesagt haben, Herr Bartsch, dass es ja auch regionale Unterschiedlichkeiten gibt, und deswegen ist ja eine Findungskommission vielleicht der beste Ort, wo man den genau richtigen Mindestlohn finden sollte.
Ich finde, dass eine Mindestlohnkommission Sinn geben kann. Ich habe auch etwas dagegen, dass 16, 17, 18, dass es ein Steigerungslauf ist und wer den höchsten fordert, ist am linkesten. Das ist ja völliger Blödsinn. Das
aber so ist es ja in Deutschland.
Naja, so ist es nicht, weil wir haben 15 Euro gefordert und das ist auch in Ordnung so. Nein, also diese Idee einer Mindestlohnkommission, die kann Sinn geben. Aber ich finde, dass ein Kriterium doch zum Beispiel sein muss, wenn man Mindestlohn in Deutschland ein Arbeitsleben bekommt, dann kann es nicht sein, dass jetzt der Fall, dass man in Altersarmut fällt. Das ist aber der Fall. Man ist bei der Rente dann in einer Situation, dass man auf Mindestrente angewiesen ist. Und deswegen, der Mindestlohn hat ja eine Korrespondenz. Und es gibt eben heute leider das Geschäftsmodell der Aufstocker. Und ich finde, das muss eigentlich, das ist ein Subventionsbetrug, dass man Leute zu niedrigen Löhnen arbeiten lässt und dann aufstocken lässt und dann letztlich sich vom Staat Kohle. Das ist ein inakzeptabler Zustand. Und deswegen bin ich für ordentliche Löhne, aber ich bin dafür, dass die Gewerkschaften ordentliche Löhne, dass wir mehr Tarifbindung haben. Das wäre ein ganz wichtiger.
Bevor es zu der Korrespondenz von Löhnen und von Rente kommen kann, muss das Geld, was man verteilt, ja erstmal erwirtschaftet werden. Da sind wir beim Thema Wirtschaftspolitik. Man hat so viel von der Entfesselung der Wirtschaft im Vorfeld gehört. Jetzt gibt es Kritik von den Wirtschaftsverbänden, die sehen zu wenig Aspekte dafür im Koalitionsvertrag. Das liegt am Mindestlohn zum einen, der wird genannt, aber aus Sicht der Wirtschaft eben auch an den geringen Entlastungen. Ein Kritikpunkt ist, dass die Körperschaftssteuer erst ab dem nächsten Jahr jedes Jahr für 1% sinken soll. War für die Wirtschaft schlicht mehr nicht drin als diese 1% ab dem nächsten Jahr?
Ich glaube, ehrlicherweise ist schon eine ganze Menge drin. Also zum Punkt Bürokratieabbau. Das ist so ein Thema, was in jeder Talkshow jeder Politiker gerne gesagt hat.
In jedem Wahlkampf, jede Partei.
Das ist zum ersten Mal, stimmt. Das ist aber zum ersten Mal jetzt ziemlich konkret. Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz wird abgeschafft. Andere Dinge werden erfolgen. Und man sieht ja auch, dass, ich glaube, auch wegen des Drucks von Friedrich Merz sich in Brüssel langsam einiges bewegt. bisschen zu langsam, aber gut, es ist ein großer Tanker und kein Schnellboot. So, beim Thema Entlastung, ich meine, ich kann jeden Unternehmer verstehen, der sagt, ich hätte gerne mehr Entlastung. Das wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht. Ja, Körperschaftssteuer hätte ich mir mehr gewünscht. Aber das Thema Abschreibung ist schon ein ziemlich gewaltiges. Und das ist vom Umfang so, wie wir, ich weiß gar nicht, ob es jemals schon mal was Vergleichbares in Deutschland gegeben hat. Also insofern, ich glaube, das kann ein echter Investitionsbooster werden. Jeder Unternehmer wird sich die Frage stellen oder wird den Anreiz haben und sagen, das sind jetzt Investitionen, wenn ich welche vorhabe, dann muss ich die jetzt machen. Und dann also kommt unsere Wirtschaft auch jetzt.
Körperschaftssteuer, halten wir fest, hätten Sie sich mehr vorstellen können. Sie haben aber jetzt den Investitionsbooster angesprochen, Herr Bartsch. Mir ist schon klar, dass Steuervergünstigungen für Unternehmer jetzt nicht eine Kernforderung von den Linken ist. Aber auch Sie beobachten ja, dass die Zeiten für deutsche Unternehmen schlechter geworden sind, auch was so die internationalen Rahmenbedingungen angeht. Welche Impulse würden Sie denn für die deutsche Wirtschaft vorschlagen, damit da wieder mehr erwirtschaftet werden kann, was man dann verteilt?
Wissen Sie, die Unterstellung, dass Linke was gegen Unternehmen haben, ist doch völliger Unsinn. Ich bin für Unternehmen, die ordentliche Löhne zahlen, die erfolgreich sind und selbstverständlich die ordentliche Steuern zahlen. Das ist doch, also alles andere wäre doch absurd. Also der Linken zu unterstellen, die wollen die Unternehmen kaputt machen, das ist völliger Unsinn.
Sollten Sie aber nicht andauernd von Enteignungen sprechen?
Wissen Sie, Enteignungen, wer nimmt die meisten Enteignungen in Deutschland vor? Das war übrigens die CSU in Bayern. Da wurde am meisten enteignet für Straßenbau und Ähnliches. Ich will es nur einmal festhalten, die CSU hat am meisten in Deutschland enteignet in Bundesländern. Aber das ist ein eigenes Thema.
Okay, das Thema würde ich mal gerne recherchieren.
Könnten wir gerne mal eine Sendung machen zum Thema Enteignung und gerne. So weiter. Also da bin ich sehr dafür.
Kann man gerade auch die Warteaktionäre mal fragen.
Da können wir vielleicht eine schöne Kontroverse machen. Nein, ich bin dafür, dass Unternehmen und dass auch der Standort Deutschland, dass der selbstverständlich erhalten bleibt. Ein sehr konkreter Punkt ist zum Beispiel, dass wir über die Binnennachfrage nachdenken. Die ist eben unheimlich wichtig. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Menschen genug Geld im Portemonnaie haben, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann bin ich dafür. Ich also zum Beispiel bei dem Thema Abschreibung. Ja, warum nicht? Also wenn das richtig gemacht wird. Ich bin dafür, dass staatlich, das ist ein ganz zentraler Punkt, es muss mehr investiert werden. Auch die Ampel hat immer erzählt, wie viel sie investieren. Das stimmt aber überhaupt nicht. Im europäischen Maßstab sind wir weiterhin in der unteren Hälfte. Und das muss sich verändern. Ich weiß, dass wir natürlich auch Unternehmensinvestitionen fördern müssen. Aber ich finde es eben verheerend, dass jetzt eine Situation entstanden ist, wo ohne Grenzen für die Verteidigung investiert werden kann, dann sind eben die 500 Milliarden, die nicht spezifiziert sind, wo im Übrigen die Länder gefangen worden sind mit 100 Milliarden, wo gar nicht klar ist, wer die Zinsen übrigens bezahlt und viele andere Dinge, alles unspezifisch. Und deswegen, ja, Investitionen in die Zukunft, in Digitalisierung bin ich sehr dafür.
Also was halten Sie von diesen Boosterabschreibungen? 30% in den kommenden 3 Jahren, 25, 26, 27 Jahre, gutes Mittel?
Wissen Sie, über diese Abschreibung, das ist eine Idee, wo ich sage, das kann ein gutes Mittel sein. Das kann aber nicht das Einzige sein. Ich sage nochmal, für mich ist viel zu wenig das Thema Nachfrage, und zwar Binnennachfrage. Für mich ist viel zu wenig spezifiziert, wir haben immer gefordert ein Investitionspaket. Aber diese 500 Milliarden, die jetzt auf dem Papier stehen und wo so viele Hoffnungen mit verbunden sind, die nicht erfüllt werden, da bin ich ganz sicher. Weil wenn ich jetzt höre aus den einzelnen Verbänden, was so alles vorgesehen ist und wer mir alles schreibt und ich bin ein bescheidener Oppositionspolitiker, was man alles machen müsste, dann ahne ich ja, wie das bei Union und SPD ist und das wird nicht realisiert werden können. Und die 100 Milliarden für die Länder, da bin ich ja sehr gespannt, ob das denn wirklich zusätzliche Investitionen sind, wie das ja ursprünglich geplant worden ist oder ob die Dinge, die sowieso vorgesehen worden sind, ob die realisiert werden. Also, ich möchte gerne ganz konkret, was denn da passiert. Und ich finde falsch, das sage ich nochmal, Binnennachfrage ist ein Punkt, der jetzt sehr allgemein klingt. Aber der hat natürlich mit all diesen Dingen, vom Mindestlohn über die Kindergrundsicherung bis zur Altersarmut, damit hat er zu tun. Die Menschen, die arm sind, die investieren sofort das Geld, was sie bekommen. Die geben das aus in den Konsum. Das Investition ist da der falsche Begriff. Das wäre dringend notwendig. Und da müssen wir mehr tun für Zusammenhalt in der Gesellschaft, weil das auch die Wirtschaft fördert. Der Standort Deutschland, der ist doch deshalb gut, weil wir starke Gewerkschaften haben. Weil die Gewerkschaften dafür sorgen, dass Unternehmen Unternehmen bei uns attraktiv sind, dass wir Arbeitsbedingungen haben,
so, die für die Unternehmer ja vor allen Dingen.
So,
ja,
und die wollen immer, also jeder Unternehmer sagt, ohne seine Belegschaft ist er nichts.
Das stimmt.
Und das stimmt ja auch.
Ja, das stimmt.
Und es ist dann, wenn das funktioniert, wenn es eine solide Tarifpartnerschaft gibt mit ordentlichen Gewerkschaften, mit soliden Tarifverträgen,
ja,
mit allem, was dazugehört im Unternehmen, und da haben wir gute Beispiele, da bin ich sehr dafür. Da bin ich sehr dafür. Aber bitte ordentliche Unternehmen und nicht auf Mindestlohn basieren.
Eine Kernforderung der Unternehmen ist, dass man vor allem wieder wettbewerbsfähige Bedingungen in Deutschland hat. Und da guckt man immer besonders auf den Strompreis in Deutschland. Auch da haben Sie Vorstellungen, was soll da ganz konkret passieren? Und in der Tat muss man dann nicht auch so ehrlich sein und den Leuten sagen, wenn wir jetzt hier eine Entlastung für die Unternehmen finanzieren, dann muss man an anderer Stelle sparen, eben beispielsweise bei all den Dingen, die Herr Bartsch gerade angesprochen hat.
Ja, also was passiert ist, auf der einen Seite wird man die Netzentgelte senken, auf der anderen Seite wird man die Stromsteuer ein Stück weit senken.
Das kostet.
Wobei auch. Ich beim Thema Energiepolitik sicherlich mehr hätte vorstellen können, ehrlich gesagt. Was wir ja machen oder was die Politik ja macht, ist versucht, die Energiepreise zu senken. Aber der richtige Ansatz wäre, die Energiekosten zu senken. Also wir haben eine Energiewende, die so ehrlicherweise nicht funktioniert hat, weil der Strom einfach nicht grundlastfähig ist in Deutschland oder zu einem zu geringen Anteil.
Was wäre dann die Idee, also diese Batterieinitiative oder
ja, die
doch
Idee,
wieder
die,
zurück zu alten Ideen?
Die Idee, was heißt alte Ideen? Also zu erfolgreichen Ideen will ich vor allen Dingen zurück. Und die Idee war natürlich, dass man das Thema Kernkraft wieder auf ein europäisches Maß hebt. Wir sehen ja, dass überall wieder eingestiegen wird, reaktiviert wird, investiert wird. Das haben wir leider nicht ganz geschafft, haben uns dafür eben in die Zukunft orientiert Richtung Kernfusion, was richtig ist, aber trotzdem brauchen wir ja vor allen Dingen jetzt eine Antwort, weil die Energiewende so leider nicht funktioniert. Also da bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Was wir eben jetzt machen, ist vor allen Dingen die Preise zu senken. Aber ich glaube, eigentlich bräuchten wir einen anderen Politikansatz, der wieder stärker auf das Thema Grundlastfähigkeit setzt. Und da kann man sicherlich nicht ganz zufrieden sein.
Aber was macht man dann jetzt? Also Atomkraft, das scheint ja tatsächlich vorbei zu sein.
Es scheint leider vorbei zu sein, weil man sich dann mit den Sozialdemokraten nicht hat einigen können. Und deswegen gehen wir diesen Weg der Energiewende weiter, versuchen das zu flankieren mit neuen Gaskraftwerken, die ja übrigens nicht klimaneutral sind im Gegensatz zur Kernkraft. Habe ich persönlich nie verstanden, warum man das so macht. Aber sei es drum. Man muss jetzt diese Gaskraftwerkstrategie, die Habeck vorgestellt hat, wo aber nichts genehmigt worden ist in der Zwischenzeit, muss man jetzt sehr, sehr schnell umsetzen. Ansonsten wird man da in große Probleme kommen. Und eines ist eben, fand ich, jetzt nie so besonders überzeugend, zu sagen, in Deutschland steigen wir aus der Kohle aus der Kernkraft, aus allem Möglichen, fühlen uns dann selber ganz toll, sehen, dass das kostenmäßig nicht ganz hinhaut. Und wenn es dann eng wird, weil das Konzept nicht so optimal durchdacht ist, dann holen wir uns Kohlestrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich. Das hat mich nie überzeugt. Wir haben uns da nicht ganz durchsetzen können gegen die Sozialdemokraten, sicherlich ein Kritikpunkt. Aber was wir jetzt schaffen müssen, ist eben die Gaskraftwerke sehr, sehr schnell zu bauen und auch neue Gaslieferverträge mit anderen Staaten dann abzuschließen.
Herr Bartsch, lassen Sie mich Ihnen eine Frage mit auf den Weg geben. Sie dürfen, sollen sofort dazu auch entgegnen. Aber ein Punkt, der mir noch mal ganz wichtig ist, eine Maßnahme auch, die Wirtschaft immer wieder fordert, ist ja die Entbürokratisierung.
Ja.
Wie hört sich eigentlich Entbürokratisierung in den Ohren eines Linken aus? Ist das immer uneingeschränkt gut oder schwingt da auch immer ein bisschen die Furcht mit, dass sich der Staat aus wichtigen Politikbereichen komplett zurückziehen könnte?
Die Entbürokratisierung ist etwa so wie Ausgaben für Bildung. Wir müssen mehr tun für Bildung, sagt jede Partei im Wahlkampf. Wir müssen entbürokratisieren, sagt jede Partei im Wahlkampf.
Das ist erstmal nicht schlecht.
Aber das sind so eine Allgemeinplätze. Da will ich wirklich sagen, was heißt das konkret? Und bei Entbürokratisierung sage ich auch, es gibt Dinge, wo ich sage, dass sie sehr wichtig sind. Und es gibt andere Dinge, wo ich sage, das gehört abgeschafft. Da ist aber konkretes Regierungshandeln. Also ich habe doch gehört, also dass eigentlich, so war das vor Tische, dass die Zahl der Ministerien geringer werden soll. Jetzt habe ich festgestellt, es gibt ein Ministerium mehr, spielt keine Rolle. Okay, dann habe ich gehört, die Zahl der Staatssekretäre wird geringer. Okay, bin ich ja sehr gespannt, ob das geringer wird. Also, weil es war der Satz immer von Friedrich Merz, ich erinnere mich noch an Wahlveranstaltungen, wir müssen mal bei uns beginnen, wir müssen die Zahl der Ministerien, wir müssen die Zahl der Staatssekretäre verkleinern, wir müssen den Apparat, steht im Koalitionsvertrag drin, bin ich sehr gespannt, ob diese 2% weniger Personal, ob das denn passiert. Da bin ich im Übrigen auch der Auffassung, dass man genau schauen muss, wo diese 2% sind. Aber ich will zur Energiewende einen Satz sagen.
In der Ministerialbürokratie soll das abgebaut werden.
Ja, soll.
Ich glaube, glaube, das wäre dringend erforderlich und es wäre ja auch ganz einfach zu machen.
Ich kann nur hoffen, dass das, was da drin steht, dass das realisiert wird. Ja. Bisher ist das aufgeschrieben und nochmal, Koalitionsverträge, das habe ich also nur in mehreren Legislaturperioden erlebt, unter Angela Merkel, aber jetzt auch bei Olaf Scholz. Die sind sehr schön aufgeschrieben, aber realisiert wird, werden die nie. Ist noch nie geschehen.
Vermutlich bei allen.
Ja, früher gab es wenige. Also waren die Koalitionsverträge viel kürzer und knapper und das war eine Linie vorgegeben. Aber lassen wir
das. Herr Bansch, der eine Satz zur Energiewende, bevor wir noch zwei andere Themen streifen. Ja,
zur Energiewende müssen. Will ich einen Satz sagen. Also, weil es hörte sich jetzt so an, dass die Union sich nicht gegen die SPD bei der Kernenergie durchgesetzt hat. Das ist ehrlich gesagt Unsinn. Jeder Unionspolitiker, und es gibt einige, die verstehen etwas davon, die sagen auch, dass das absurd ist. Dieser Zug ist für diese Legislaturperiode so abgefahren, das gibt es überhaupt nicht. Es wird keinen Einstieg in die Atomenergie geben, selbst wenn sie alleine regiert hätten. Ich meine, da sind sie so weit von weg, aber das hätte es nicht gegeben. So, deswegen sage ich, Energiepreissenkung ist richtig, aber übrigens auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, nicht nur für die Unternehmen. Das ist total wichtig. Und dann müssen wir natürlich den Weg der erneuerbaren Energien mit allem, was dazugehört, Wasserstoffstrategie, das kann im Übrigen, ja, weil Sie gefragt haben, was ist positiv? Wasserstoffstrategie kann positiv sein, sehr positiv. Also gerade mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist da, kann da also ein Vorreiter sein. Das gibt Punkte, die wichtig sind. Aber Energiepreise, sagen die Atomenergie, das ist sozusagen für mich inzwischen ein Stück weit Volksverdummung geworden.
Weil wir sind aber weit davon weg.
Die werden kein Kernkraftwerk in dieser Legislatur und auch in der nächsten bauen. In Deutschland ist dieser Zug abgefahren und zwar zu Recht, wie ich finde. Aber wir müssen das nicht weiter vertiefen. Ich bin nur dagegen, immer wieder zu erzählen, also wir konnten uns nicht durchsetzen. Das stimmt einfach nicht. Sie haben bei der Union Leute, die davon was verstehen und die sagen, komm, darüber reden wir nicht mehr, das
abgefahren. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf zwei Sachen eingehen. Ein Punkt, den Herr Bartsch auch angesprochen hat, die geäußerte Befürchtung, die von vielen Ecken kommt, dass es zu so einer Form von Haushaltsverschiebungen kommen könnte. Also, dass man Mittel im Regelhaushalt sozusagen frei bekommt, indem man wichtige Investitionen in das Sondervermögen und in die Ausnahme von der Schuldenbremse packt. Was ist die Idee von der Jungen Union, dass man genau das verhindern kann?
Naja, das steht ja das Kriterium der Zusätzlichkeit im Koalitionsvertrag. Und das ist natürlich
ein wichtiger Punkt. Wie kontrolliert man das?
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Naja, also im Zweifel hat Karlsruhe sehr deutlich gezeigt, wer es kontrolliert. Und auch, was passiert, wenn man dagegen verstößt. Insofern, also ich glaube, der Warnschuss aus Karlsruhe, der am Ende des Tages die Ampel zu Fall gebracht hat, wenn man es mal ehrlich sieht, der war schon sehr deutlich und deswegen sollte man auf gar keinen Fall anfangen, da irgendwie rumzutricksen.
Wie wollen Sie das bei den Ländern machen, bei den 100 Milliarden?
Das es geht ja um den Bundeshaushalt erstmal.
Ja, entschuldigen Sie, diese 500 Milliarden, 100 Milliarden sind für Länder, genau. Aus dem Bundeshaushalt. Wie wollen Sie es da kontrollieren? Wer zahlt die Zinsen? Die Frage müssen Sie mir noch beantworten. Ich habe die eben gestellt. Wer zahlt die Länder oder der Bund? Das ist eine spannende Frage.
Ich gehe persönlich davon aus, dass sie dann die Länder zahlen, wenn die Länder auch dafür verantwortlich sind. Aber wenn es nicht im Koalitionsvertrag geregelt ist, dann wird man das klären müssen. Aber diese Zusätzlichkeit jedenfalls, das
die
ist auch
die Grünen immer reinverhandelt.
Ja, finde ich ehrlicherweise gut. Hm. Also an der Stelle mal Lob an die Grünen ausnahmsweise. Da sind die Grünen und die Junge Union einer Meinung. Ist ja auch mal schön. Das ist schon echt ein wichtiger Punkt gewesen.
Wenn man Herr Bartsch über die Summen jetzt spricht, über die wir sprechen, gleichzeitig dann aber vor Augen hat, dass es bei den Ausgaben zum reformierten Bürgergeld, das dann jetzt nur noch eine Grundsicherung sein soll, eine Einsparung gibt, die eher so in einem bei 1,5 Milliarden oder so pro Jahr liegen wird. Wie kommt Ihnen das vor? Ist das etwas, was dann eher so ein Versprechen an die Klientel der Union ist, dass man da sozusagen einen Sieg hat? Oder ist es nicht tatsächlich auch wichtig, weil viele Leute, die arbeiten gehen, das als ungerecht empfunden haben?
Ich finde, dass im Moment sehr viel Ideologie verkauft wird. Ich bin sehr gespannt, wie der Haushalt 25, der nicht beschlossen ist, und wie der Haushalt 26 zustande kommt. Und es ist schon eine zentrale Frage, inwieweit Mittel wirklich in den Einzelplan 60, das ist also für Haushalter, die wissen da Bescheid, wo der Finanzminister faktisch Hoheit hat. Das ist jetzt so ein bisschen auch mit diesem Kompromiss, den es da mit den Grünen gegeben hat, angelegt. Ich bin dafür, dass Haushaltsklarheit herrscht. Ich bin dafür, dass auch Wahrheit herrscht, dass wirklich die Verschuldung im Land klar ist, dass auch klar klar ist, wie die Zinszahlungen steigen, da muss man ehrlich sein. Und dann finde ich, sind die Dinge, die Sie gesagt haben, auch mit entscheidend. Also beim Bürgergeld, diese Debatte, dass da immer gesagt wurde, da werden die Milliarden eingespart, dass das absurd ist, sieht jetzt auch jeder. Dass der totale Missbrauch, es wird immer über den Missbrauch geredet, aber wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, wo gibt es den Missbrauch, wie hoch ist der Prozentsatz? Das ist so gering, dass es den gibt, das darf auch ein Linker nicht leugnen. Aber die übergroße Mehrheit, das Bürgergeld ist doch kein Geschenk, das ist Lebenssicherung für Menschen. Und viele Leute, die wollen nicht im Bürgergeld sein, dass es das gibt und dass die Union jetzt...
Es gibt aber sehr viele, die im Bürgergeld sein wollen.
Na, das sagen Sie. Ja. Die Zahlen sagen da was anderes. Die Zahlen sagen wirklich was anderes, also wer im Bürgergeld sein will. Und im Übrigen, die Mehrzahl derjenigen, die im Bürgergeld sind, das hat ja die letzte Regierung entschieden, dass vor allen Dingen die Ukrainerinnen und Ukrainer, die kommen, sofort im Bürgergeld sind. Jetzt wird das ein bisschen verschoben um 2 Monate, das ist ja die Realität.
Klar, dass Sie noch die Ukraine kritisch reinbringen müssen.
Nein, das ist ja überhaupt nicht kritisch. Ich habe gesagt, das hat die Koalition entschieden.
Aber ich rede
finde
auch gar nicht
nur, dass wir da zwei Sorten von Migration haben. Ja. Einmal die Ukrainerinnen und dann die anderen. Und das finde ich ist problematisch.
Dennoch war es für viele Unionswähler, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Symbol jetzt einmal setzt. Ganz kurz noch mal gefragt.
Das ist nur ein Symbol eigentlich. Also es geht schon darum, auch nachhaltig diese Sätze zu senken, weil sie einfach zu hoch sind. Und sie geben einfach.
Es wird doch nicht passieren.
Es muss aber passieren.
Ich sage
es muss immer passieren, weil wir ansonsten keine Anreize setzen, um zu arbeiten, sondern Anreize setzen, um eben nicht zu arbeiten.
Sie haben doch Karlsruhe eben ganz hochgehoben. Karlsruhe hat geurteilt. Karlsruhe hat da klare Entscheidungen getroffen. Und selbstverständlich werden diese Sätze nicht gesenkt werden. Sie können gerne reformieren, das kann ja sein. Aber Sie werden die Bürgergeldsätze nicht senken. Wenn überhaupt, wenn Sie sehen, da bin ich auch sehr gespannt.
Ich auch.
Da bin ich sehr gespannt. Also da würde ich gerne dann wirklich den Praxisnachweis machen, was dann rauskommt, ob Bürger, wäre im Übrigen auch, wissen Sie, Sie geben hunderte Milliarden aus, und ich sage das nochmal, für den Verteidigungsetat. Und ich war jetzt lange im Verteidigungsausschuss, könnte einiges zu sagen, was ich weglassen will.
Ja. Da ist, geben ja richtig, dass wir uns auf die
Herr Bartsch,
die
Bedrohung geben Sie mir, Herr Wickel, geben Sie mir die Chance, noch einmal ganz kurz auf die Schlusskurve sozusagen einzubiegen, weil ich nämlich eine, wie ich finde, spannende Bemerkung machen kann. Zumindest mein Eindruck ist, dass wir ganz anders als vor der Wahl in den letzten Wochen gar nicht mehr so viel über das Thema Migration sprechen. Wir haben das heute auch eher nur so am Rande behandelt. Was sagt uns das eigentlich, dass das jetzt gerade nicht mehr so im Fokus steht?
Na, erstmal sieht man ja bei allen Befragungen, dass das nicht das Thema Nummer eins ist. Auch da ist unheimlich viel Ideologie erzählt worden. Wir werden mehr Zurückweisung haben und so weiter. Bin ich bei allem sehr gespannt. Da wird immer gesagt, ja, wir wollen die illegale Migration zurückdrängen. Ich sage mal ganz klar, ich bin generell gegen illegale Migration. Ich bin für, wenn dann legale Fluchtwege. Wir brauchen Einwanderung in die neuen Ländern ohne Ende. Arbeitskräfte, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das, was da passiert, ist ideologisch. Es wird das Feindbild. An allem ist der Migrant schuld. Und das finde ich völlig falsch. Im Übrigen wird darüber geredet, das sind Menschen. Das sind auch Menschen. Und die hier teilweise geboren sind, die haben überhaupt nichts mehr mit ihren Heimatländern zu tun. Aber die werden dann abgeschoben, weil wir jetzt plötzlich sichere Herkunftsländer haben. Das ist also das Thema Migration. Muss entideologisiert werden. Das ist, finde ich, total wichtig. Und das ist sowieso ja...
Sie haben es ja ideologisiert von der politischen Linken.
Herr Winkel, Sie haben es ja...
Also ich glaube schon,
Winkel, dass das wie Thema... Lesen Sie, genau, wie lesen Sie das, dass wir nicht mehr darüber reden? Ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass es im Koalitionsvertrag so gut geregelt ist, dass man da jetzt erstmal keinen Streit sieht und sich
wir reden auf andere da, Themen wir reden da deshalb kann? Gerade nicht so sehr... Wir würden übrigens viel mehr darüber reden, wenn der Koalitionsvertrag nicht exakt diesen Passus mit den Zurückweisungen an den Grenzen hätte. Also, entscheidend ist aber jetzt, dass es umgesetzt wird. Also ich würde schon sagen, dass Migration ein wichtiges Thema ist, auch das entscheidende Thema des Wahlkampfes ehrlicherweise war. Und dass wir uns da mit den Sozialdemokraten auf diesen Punkt, auf diesen Passus Zurückweisung an den Grenzen einigen konnten, ehrlicherweise vor 2-3 Jahren hätten sie sich noch nicht mal innerhalb der CDU darauf einigen können. Also es ist, man sieht, wie viel, passiert ist und wie viel Friedrich Merz da auch
Leistungen gezeigt hat. Mit den Ländern, das ist wirklich eine Einigung, dass man sagt, wir werden in den Ländern versuchen, also Sie haben ja gehört, was der österreichische Kanzler gesagt hat, also ich sehe also, da Barth, noch
wenn
keine
Sie,
Einigung.
Sie, das Spannende. Wir werden gar keine Zeit mehr heute dafür haben, zu erfahren, was da genau zu gesagt wurde. Aber eins kann ich
Ihnen versprechen. Jedenfalls sind die Europäer viel restriktiver als wir in den letzten Jahren. Und deswegen sind wir jetzt auf europäische
Realität angekommen. Dass Leute zurückgenommen werden, das ist absurd. Ich bin sehr gespannt, wie das denn sein. Nochmal, Ich bin dafür, dass wir legale Fluchtwege haben. Illegale Migration begrenzen, finde ich einen Irrsinn von der Union. Sondern wir müssen legale Fluchtwege haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen integriert werden. Bin sehr gespannt, wie das auch finanziell sich widerspiegelt im Haushalt. Das ist die zentrale Frage. Aber dass wir den anderen das Thema nehmen müssen, da bin ich ja sehr einverstanden. Und wegen meiner können Sie als Union da eine andere Politik machen als die Linke. Das ist wohl offensichtlich so. Das ist auch gut so. Aber bitte vor allen Dingen nicht diesen Scheißpopulismus, der da gefahren wird. An allem ist der Migrant schuld. Ich hoffe, dass es bei der Union nicht der Fall ist.
Ist ja auch nicht der Fall.
Nee, das ist ja auch gut.
Herr Bartsch, Herr Winkel, wir werden das Thema, das kann ich Ihnen versprechen, auch in dieser Sendung sehr genau beobachten. Für heute aber sind wir am Ende angelangt. Ihnen beiden herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.